HPV, also humane Papillomviren, ist interessanterweise keine Geschlechtskrankheit. Also es wird durch Sex übertragen auch, aber es ist auch eine Schmierinfektion. Das bedeutet, wenn Menschen zum Beispiel die gleichen Handtücher benutzen oder die gleichen Toiletten, kann es sein, dass man sich ansteckt.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
Ihr Lieben, heute sprechen wir über ein Thema, das uns wirklich alle betrifft, Frauen und Männer. Das ist hier ganz wichtig und trotzdem wird es nämlich fälschlicherweise oft als Frauenthema abgestempelt. Es geht um Gebärmutterhalskrebs und HPV. Was genau steckt dahinter? Wie hängen die beiden Begriffe zusammen und vor allem, wie können wir uns schützen? Darüber spreche ich mit einer Frau, die heute bei mir zu Gast ist. Sie ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe an gleich zwei Kliniken in Berlin, Autorin und eine echte Expertin auf diesem Gebiet. By the way, auch noch fünffach Mutter. Also jetzt wirklich Chapeau. Herzlich willkommen bei uns im Bunte Lipgloss Podcast, liebe Professor Dr. Mandy Mangler.
Hallo Jenny, schön da zu sein.
Schön, dass du da bist, Mandy. Und ich weiß deine Zeit zu schätzen, weil du sitzt quasi schon, wie das als Ärztin wahrscheinlich oft so ist in deinem Alltag, auf heißen Kohlen. Du wirst nämlich gleich in OP gerufen, hast aber gesagt, ich nehme mir noch schnell die Zeit für die Jenny, denn wir sprechen über ein wichtiges Thema.
Genau, wir haben ein wichtiges Thema und es ist total toll, dass du dich dem widmest, weil es für uns alle von Bedeutung ist.
Und was ich ganz spannend finde, vielleicht gleich mal zum Start, Mandy. Ich finde HPV und Gebärmutterhalskrebs, das sind so zwei Begriffe, die geistern oft so ein bisschen rum. Man hört sie oft zusammen, auch einzeln. Aber man hat das Gefühl, wenn man mit Menschen spricht, so richtig weiß keiner, was ist denn das eine, was ist denn das andere und vor allem, wie hängen die beiden Begriffe zusammen? Vielleicht kannst du uns da mal alle auf einen Stand bringen.
Ja, total spannend finde ich. HPV, also humane Papillomviren, die machen Warzen. Ja, also erstmal sozusagen alle Formen von Warzen am Körper. Jede Warze, die man hat, ist von irgendeinem HPV-Typ verursacht. HPV, das ist so eine große Familie, eine unrühmliche Familie von verschiedenen Viren, die aber alle das Gleiche tun, nämlich diese Warzen. So. Und ein paar von aus der Familie, ja, von diesen Viren, sind leider ein bisschen bösartiger als die anderen Familienmitglieder und machen leider zusätzlich Tumorerkrankungen, und zwar zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs, aber auch Krebs am Penis oder an den Stimmbändern oder am Anus. Und das sind die hauptsächlichen Krebsarten und das ist spektakulär, weil man denkt ja immer so, Krebs, das ist eben was Genetisches auch oft, ne? Oder wenn man raucht, dann kriegt man Lungenkrebs, also durch externe Reize oder gefährliche Substanzen. Aber in dem Fall ist eben ein Virus dafür zuständig und das gibt sehr viel Möglichkeiten, dann auch was zu tun gegen dieses Virus und hat geholfen, auch das Verständnis von so Tumorerkrankungen zu fördern, ne? Also ein paar von diesen Viren machen eben Warzen und warum machen manche, die sehr, sehr ähnlich sind, eben einen Tumor? Wie funktioniert es? Und da haben eben kluge Forschungsgruppen rausgefunden, dass diese Viren in die Zellen reingehen am Gebärmutterhals und die Zellen so verändern, dass dort eben ein Tumor entsteht. Das ist eigentlich Wahnsinn, ne? Das ist so ein Virus, das schafft ein kleiner Virus, den man nicht mit dem Auge sieht.
Wie genau? Wir wollen ja heute über alles sprechen, Mandy. Also wie kann ich mich anstecken? Wie kann ich mich schützen und so weiter? Fangen wir vielleicht mal an. Wie genau steckt man sich an? Bei vielen ist im Kopf, glaube ich, ja, durch Sex kann man sich anstecken.
Ja, genau, sehr gut. Also es ist interessanterweise keine Geschlechtskrankheit. Also es wird durch Sex übertragen auch, aber es ist auch eine Schmierinfektion. Das bedeutet, wenn Menschen zum Beispiel die gleichen Handtücher benutzen oder die gleichen Toiletten, kann es sein, dass man sich ansteckt. Und wir alle hatten schon HPV. Und deswegen, also man darf jetzt auch nicht denken, dass man sich wirklich davor bewahren könnte, HPV zu bekommen. HPV ist was, was man fast nicht vermeiden kann, wenn man mit anderen Menschen Kontakt hat.
Das heißt, weil du eben gesagt hast, wir alle hatten das schon mal. Also du meinst jetzt uns, wir alle, wir haben alle das irgendwie in uns schon gehabt. Beim einen ist es im schlechtesten Fall irgendwie ausgebrochen und bei anderen, sagen wir mal, erübrigt sich es in Anführungszeichen wieder von selbst. Oder wie meinst du das?
Ja, genau. Also es gibt so die Phase im Leben, wenn man so sexuell aktiv wird und vielleicht auch so Körperlichkeit lebt und austauscht, also so als Teenager und im jungen Erwachsenenalter. Und da gibt es Untersuchungen, die haben gezeigt, dass diese Menschen eben sehr viel HPV haben, dass da so richtig HPV zirkuliert. Ja, und sagen wir mal, in dieser Phase hatten zum Beispiel jetzt wir wahrscheinlich schon HPV. Und bei den allermeisten Menschen, 95% der Menschen, schafft der Körper es, dieses HPV abzutöten, zu killen. Ja? Und es macht überhaupt nichts.
Das heißt, das eigene Immunsystem schafft das.
Das Immunsystem erkennt das Virus und schmeißt es wieder raus, ja, und tötet es ab und dann ist fertig die Geschichte. Und es werden Antikörper gebildet und das nächste Mal, wenn HPV kommt, dann wird es noch effektiver aus dem Körper eliminiert. So, aber es gibt eben leider 5% der Menschen ungefähr, egal ob Männer oder Frauen, und bei denen funktioniert diese Abwehr nicht so gut. Und dann schafft es das HPV dauerhaft zu bleiben oder länger zu bleiben und lang genug, um eine Erkrankung im Körper hervorzurufen. Mhm. Und da ist dann die Frage, wie stark ist die Erkrankung? Was kann man tun, um dieses HPV dann wieder loszuwerden, damit es eben nicht noch Schlimmeres macht, wie zum Beispiel einen Tumor?
Mhm. Noch eine Frage dazu, weil wir auch das Thema hatten, Geschlechtsverkehr. Wären Kondome ein Schutz dann auch?
Ja, sehr gute Frage auch. Kondome schützen zu 70%. Das Problem ist, wenn man jetzt mal sich so das mit dem Kondom überlegt, da ist ja der Penis dann in dem Kondom, da ist ein Schutz da, aber Flüssigkeit beim Sex wird halt ausgetauscht und ist an der Vulva und dann eben auch an dem restlichen Körper von dem männlichen Menschen zum Beispiel jetzt und dann darüber, über diese Flüssigkeit kann eben HPV übertragen werden. Also es schützt leider nicht zu 100% wie bei anderen Erkrankungen.
Mhm. Jetzt gibt es eine Impfung, von der habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Jetzt ist die Frage, in welchem Alter sollte man das machen lassen? Mhm. Ich glaube, in jungen Jahren, ich glaube sogar vor dem ersten Geschlechtsverkehr, so wie ich es mal gelesen habe.
Genau, die STIKO und das Robert-Koch-Institut, die ja sozusagen alle Studien sich angucken und für uns in Deutschland Empfehlungen geben, wie man sich impfen sollte und wann. Mhm. Die sagen, dass man zwischen dem 9. und dem 14. Lebensjahr sich eben impfen lassen sollte. Dass dann die Antikörperreaktion am besten ist. Man kann sich aber auch noch bis zum 18. Lebensjahr impfen lassen. Oder wenn man eine Erkrankung hatte durch eben HPV, dann ist es in gewissen Situationen auch noch gut, sich später impfen zu lassen, um das eigene Immunsystem zu stärken. Also mit anderen Worten, Jungs oder Mädchen am besten zwischen 9 und 14 impfen lassen oder zwischen 9 und 16, dann sind sie gut geschützt für HPV.
Das finde ich jetzt spannend, Jungs und Mädchen. Ja. Wenn ich über das Thema spreche, ich habe auch schon verschiedene Events mal dazu moderiert oder wo es um das Thema ging. Mhm. Eigentlich hat es immer so ein bisschen so die Glocke von einem Frauenthema. Also es geht eigentlich immer nur um Mädchen, um Frauen, sich schützen, geht zum Frauenarzt. Warum ist das fälschlicherweise ein Frauenthema?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt eben mehr Möglichkeiten, auch Gebärmutterhalskrebs frühzeitig zu erkennen. Trotzdem haben wir noch 4.500 Frauen pro Jahr in Deutschland, die an Gebärmutterhalskrebs erkranken. Das ist relativ viel für unser Land, wo wir so gute Möglichkeiten haben, das zu vermeiden eigentlich. Und wenn du mal an Michael Douglas denkst, das hast du ja bestimmt mitbekommen, Jenny, der hatte ja Krebs im Rachenraum und hat es auch öffentlich gemacht, dass er annimmt, dass eben seine Sexualkontakte und in dem Fall Oralsex dafür verantwortlich gewesen sein könnten. Und das stimmt. Und wir, glaube ich, haben das so wenig auf dem Schirm, dass eben Peniskrebs, Krebs am Anus oder Krebs im Rachenraum bei Männern, dass das eben auch HPV-bedingt sein kann.
Die Impfempfehlung, das finde ich ganz spannend. Ich hoffe, ich habe da richtig recherchiert, Mandy. Du bist Profi. Für Jungs kam ja erst 2018, für Mädchen war es, so wie ich gelesen habe, 2007. Das ist ja schon eine ganz schöne Spanne dazwischen. War die Forschung da noch nicht so weit oder war das einfach nicht auf dem Radar?
Also man hat, glaube ich, wirklich am Anfang aus der Perspektive von Gebärmutterhalskrebs geforscht und gedacht, ne? Und gedacht, ja, die Jungs, die kann man schon auch impfen, damit sie nicht Überträger sind, ja? Und das stimmt, das ist ein positiver Aspekt. Mhm. Die Jungs sind dann nicht mehr Überträger, aber die Jungs profitieren auch selber davon, indem sie eben nicht HPV-verbundene Erkrankungen bekommen, wie eben Warzen oder Krebs eben an diesen männlichen Organen, eben Penis und so weiter. Davon profitieren sie auch wirklich direkt. Und das hat man lange, glaube ich, unterschätzt und dann erst mit auf den Schirm gehabt.
Was kostet so eine Impfung, Mandy? Und zahlt das die Krankenkasse oder ist das etwas, was man selbst in die Hand nehmen muss?
Die Impfung wird in dem empfohlenen Intervall von den Krankenkassen übernommen, also zwischen 9 und 16 oder 9 und 18. Von manchen Krankenkassen wird sie sogar noch später im Leben übernommen. Und die Kosten dieser Impfung, das ist total interessant, weil die Kosten dieser Impfung sind in Deutschland 150 Euro pro Impfung und man braucht zwischen 2 und 3, also zwischen 300 und 450 Euro. Und da kann man jetzt lange darüber nochmal nachdenken, ob das wirklich so teuer ist, diese Impfung. Die ist nicht so teuer, die wird in Deutschland aber so teuer verkauft. Die ist zum Beispiel in Österreich, in der Schweiz billiger, soweit ich weiß. Und die wird auch zum Beispiel Ländern, die eben nicht so reich sind wie Deutschland, wir sind ja ein reiches Land, günstiger zur Verfügung gestellt. Und ein bisschen gleichen wir das hier sozusagen aus auf eine Art und Weise. Das kann man nicht so vereinfacht so sagen, aber so unterm Strich ist es ein bisschen so. Und diese Preise werden verhandelt von der Pharmaindustrie mit den Krankenkassen.
Das kriege ich schon wieder Gänsehaut.
Ja, wenn man in diese ganze Pharmaindustrie-Geschichte, wenn man sich reindenkt, dann hat das viele ethisch fragliche Aspekte, die man nochmal diskutieren sollte. Auch wie wird zum Beispiel ärmeren Ländern, also Gebärmutterhalskrebs zum Beispiel, ist ein Riesenthema in Ländern, die keine medizinisch so gute Infrastruktur haben wie wir. Zum Beispiel Indien oder auch in weiten Teilen Afrikas oder in vielen Teilen des Globus. Also Gebärmutterhalskrebs ist eine der Todesursachen Nummer 1 weltweit. Und wir täten gut daran, auch zu sagen, wir stellen diesen Menschen in diesen Ländern auch die Impfung für weniger Geld eben zur Verfügung, weil weltweit sind 500.000 Frauen betroffen von Gebärmutterhalskrebs, ne? Versus knapp 5.000 in Deutschland. Also einfach wahnsinnig viele, die das eigentlich gebrauchen könnten. Es ist wie immer auch ein Thema des Reichtums des Landes.
Absolut, leider. Kommt man oft an diesen Punkt, traurigerweise bei Gesundheitsthemen. Bin ich voll bei dir, Mandy. Wenn es um Impfungen geht, ist man schnell auch bei Nebenwirkungen. Gibt es die bei dieser Impfung?
Auch eine total spannende Frage, wie ich finde. Als die Impfung zugelassen wurde in Europa, gab es 2 Todesfälle von Teenagern, die zeitlich verbunden waren mit der Impfung. Und man hat das natürlich komplett durchuntersucht, ob das was mit der Impfung zu tun hatte. Hatte nicht, ja. Und deswegen war das ein bisschen, sagen wir so, hat die Impfung einen schweren Start in Europa gehabt. Das ist anders, zum Beispiel in Australien und Neuseeland. Dort sind wahnsinnig viele, also über 80% der Menschen geimpft, in Deutschland unter 50%, also so knapp über 40%. Also wahnsinnig wenig. Also wir haben noch nicht die Impfquote erreicht, die weniger Krebs bedeutet, ja. Das ist aber eine der nebenwirkungsärmsten Impfungen, die es gibt. Ich habe mich auch selber impfen lassen in meinem Podcast, Güncast, einfach so, um ein Statement zu setzen von einer Journalistin. Ich habe dir das gezeigt, habe gesagt, pass auf, das musst du jetzt so und so machen. Die hat es natürlich noch nicht so oft gemacht.
Ich bin froh, dass ich es nicht machen musste.
Ich hätte es dich auch machen lassen. Aber jedenfalls, das hat wirklich wenig Nebenwirkungen. Die meisten Nebenwirkungen, die es hat, sind so lokal, dass das ein bisschen drückt und ein paar Tage irgendwie unangenehm ist. Aber es ist, wie gesagt, eine der nebenwirkungsärmsten Impfungen, die es gibt.
Das finde ich jetzt aber auch spannend, was du gesagt hast. Wir sind natürlich im Herzen beide Forever 21. Aber ich würde jetzt mal sagen, es gibt vielleicht nicht nur bis 18, wie du es gerade gesagt hast, diese Impfung, sondern wie ich bei dir raushöre, kann man sie auch im fortgeschrittenen Alter, sage ich jetzt mal ganz charmant machen. Also keine Ahnung, geht das auch mit 30, 40, 50? Ja. Wie ist da der Sachstand?
Genau, da gibt es einige Studien dazu, die das untersucht haben. Also stell mir vor, du hast HPV und hast eine Erkrankung wegen HPV. Zum Beispiel, sagen wir mal, eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs, ne, was ja wirklich bedrohlich auch ist und was viele Menschen auch besorgt und was mehrere hunderttausend pro Jahr in Deutschland haben, also viel mehr als Gebärmutterhalskrebs. Also die Zahl von denen, die wirklich betroffen sind von diesem Virus, aber nicht Krebs haben, die ist sehr, sehr hoch auch in Deutschland. So, und das beängstigt dich natürlich, weil du irgendwie immer denkst, na, vielleicht kriege ich ja noch Krebs, ne? Und deswegen ist die Frage, lohnt sich für diese Menschen eine Impfung? Und da kann man sagen, ja, das sollte man mit der Gynäkologin besprechen. Es kann sehr gut möglich sein, dass diese Impfung dann auch eben noch hilft. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie nicht hilft, ne, weil man schon mal HPV hatte und dann ist sie mehr oder weniger sozusagen umsonst gewesen. Aber bei dieser Form der Impfung lohnt sich das, darüber nachzudenken. Es ist zum Beispiel so, wenn man HPV negativ ist, kann man das machen. Oder wenn man eine HPV-Erkrankung hat, dann kann man das auch tun.
Thema Aufklärung. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass da schon ein bisschen was passiert ist in den letzten Jahren, dass auch immer mehr Menschen mit einer Diagnose an die Öffentlichkeit gehen. Aktuell auch Vanessa Mai, die Sängerin, hat ja öffentlich gemacht, dass bei ihr vor 2 Jahren eine Krebsvorstufe ausgelöst eben durch eine HPV-Infektion festgestellt wurde. Ich glaube, viele, viele Jahre hat das einfach keiner, der in irgendeiner Weise vielleicht betroffen war, muss man ja auch nicht, aber es war eben einfach im Stillen. Jetzt wollen mehr Menschen, die damit in Kontakt kommen oder betroffen sind, an die Öffentlichkeit gehen. Ist das bei dir auch so? Also nimmst du das auch so wahr, dass das Thema schon ein bisschen mehr in den Fokus rutscht, was ja gut ist?
Ja, also ich glaube, wir sind ja alle durch die Pandemie so ein bisschen Gesundheitsexperten und Expertinnen geworden, ne? Besonders was so Impfung und all das betrifft. Und was eigentlich gut ist, ne? Es sei denn, man driftet so ab in irgendwelche nicht wissenschaftlichen Verschwörungstheorien, die sicherlich eben auch wirklich kursieren. Aber ich finde es toll, wenn wir mehr über Gesundheit uns gegenseitig eben kompetenter machen, was den Körper und Gesundheit betrifft. Ich finde auch, es sollte eigentlich ein Schulfach sein. Wir lernen so viele Dinge in der Schule, die irgendwie fraglich irgendwie so sind. Ich weiß nicht, aber Gesundheit ist so wichtig. Und wenn wir gesundheitskompetent sind, dann ist es toll. Und die sozialen Medien spielen natürlich auch eine Rolle. Und es ist natürlich irgendwo gut, wenn wir da so viel wie möglich Wahrheit in Anführungszeichen oder Evidenz, ne? Also Evidenz bedeutet immer, es gibt Studien, die das Ganze wissenschaftlich belegen. Und dann gucken wir uns nüchtern die Fakten an und entscheiden für unseren eigenen Körper, was wir für richtig halten. Das wäre gut.
Hat HPV eigentlich Symptome? Oftmals ist ja so ein HPV-Befund in Anführungszeichen zufällig beim Frauenarzt entstanden. Aber ist es etwas auch, was man irgendwie merken könnte im Körper?
Eher nicht. Also jetzt eine ganz schnöde HPV-Infektion, die merkt man nicht. Es sei denn, man kriegt ungünstigerweise Warzen an der Vulva oder am Penis. Das kriegt man ja dann. Hui, dann hat man Warzen an der Vulva oder am Penis. Das ist wirklich lästig auch, ne? Die muss man auch wirklich gut behandeln, damit die wieder weggehen. Weil die haben eben auch Virus in sich drin und können neue Warzen machen. Also das will man, glaube ich, nicht. Aber sonst merkt man es nicht, nee.
Wenn ich als Schwangere HPV-infiziert bin, überträgt sich das auf das Kind? Weil das ist ja, also ich weiß von meinen beiden Schwangerschaften, das war immer ein Riesenthema, HPV. Also die waren bei allem entspannt, aber da bei dem Test war immer, hui, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ja, war Gott sei Dank alles gut, aber das ist mir auch in Erinnerung geblieben.
Ja, tolle Frage, Jenny. Wirklich, packst die richtig guten Fragen aus.
Hat also, sich gelohnt, 20 Jahre Journalistin.
ja, leider ja. Kann man sagen. Also es besteht die Möglichkeit, vor allem wenn man als Frau eben diese Warzen mit den Viren hat, dass das Kind sich bei der Geburt ansteckt. Es kann sich sogar bei einem Kaiserschnitt letztendlich, muss man sagen, anstecken. Die Wahrscheinlichkeit ist geringer, aber es geht auch. Was kann man tun, ist die Frage. Oder wie gefährlich ist es fürs Kind, ist auch die Frage. Und bei dem Kind macht es Gott sei Dank natürlich keinen Krebs erstmal, sondern was es machen kann bei den Kindern, sind so eine Stimmbandpapillome, also letztendlich Warzen an den Stimmbändern. Das merkt man dann durch veränderte Stimme, belegte Stimme oder so Heiserkeit. Und die muss man dann entfernen. Das ist nicht so häufig, Gott sei Dank. Und was gut ist, wenn wir über HPV nachdenken, ist einen gewissen Abstand. Also, dass man sagt, okay, ich akzeptiere, es gibt HPV. Es ist aber für die allermeisten Menschen und auch für Babys eben nicht richtig gefährlich. Es ist lästig ein bisschen, aber es ist nicht gefährlich. Und es gibt Erkrankungen, die sind viel gefährlicher. Meistens kriegt man das hin, gut wieder gesund zu werden.
Du hast eigentlich schon das nächste Thema angesprochen. Ach, wir funktionieren wie so ein Ping-Pong-Ball, Mandy. Heilungschancen wäre meine nächste Frage eigentlich gewesen. Du hast gerade gesagt, in den meisten Fällen kriegt man das wieder hin. Das wäre schön. Gibt es da eine Zahl?
Ja, genau. Also zum Beispiel, jetzt, ich war bestimmt HPV-infiziert. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe keine Symptome gehabt, keine Warzen, Gott sei Dank. Und mein Körper hat es einfach rausgeschiftet. Und so geht's den allermeisten Menschen. Ja, das heißt, also wenn man sich jetzt mal so selber fragt, wie war das denn? Habe ich irgendwann mal was gemerkt? Würden die allermeisten sagen, nein. Ja, mein Immunsystem hat es einfach abgecancelt, HPV gecancelt, ja, rausgeschickt und rausgeschiftet, getötet. Und das merkt man nicht. Eben nur die armen 5%, wo das Immunsystem aus verschiedenen Gründen das nicht schafft. Wann schafft das Immunsystem das nicht, ist ja die Frage. Und da kann man sagen, HPV versteht sich extrem gut mit Nikotin. Ja. HPV und Nikotin, zwei unrühmliche Freunde sozusagen. Und wenn man zum Beispiel in dieser Lebensphase raucht, was ja auch viele von uns getan haben, dann kann es sein, dass das HPV es dadurch leichter hat, im Körper zu bleiben. Weil Nikotin lagert sich interessanterweise im Zervixschleim ab, also nicht Nikotin, aber die Radikale, die Nikotin verursacht, und lagert sich im Zervixschleim, also im Gebärmutterhals ab und hilft dem HPV dann dort zu bleiben. Das ist sozusagen eine Gefahr. Der Hauptunterstützer von HPV ist Nikotin. Mhm. Es gibt noch ein paar andere, Stress und Mikrobiom gestört und Entzündung und so, aber das ist schon das Hauptproblem. Und auch das eigene Immunsystem. Und das ist interessant. HPV ist ja nicht vererbbar, logischerweise. Mhm. Oder Gebärmutterhalskrebs ist nicht vererbbar. Aber was vererbbar ist natürlich, ist das Immunsystem. Das heißt, ich habe viele Mütter und Töchter, die beide sozusagen HPV-verbundene Erkrankungen hatten. Zum Beispiel Krebs auch, Gebärmutterhalskrebs. Und dann sagt die Tochter, ja, ich habe jetzt diesen Tumor. Meine Mutter hatte das auch schon. Und das ist natürlich irgendwie erstmal nicht logisch, weil das nicht vererbbar ist. Aber das Immunsystem ist vererbbar, was eben nicht geschafft hat, diesen Krebs rauszuschiften. Ne?
Das ist spannend.
Mhm, finde ich auch.
Gibt es denn etwas, mit was man sein Immunsystem mit Blick auf eben genau diese Erkrankungen pushen kann? Ich meine, wir wissen ja alle, es gibt verschiedene Sachen, die uns gut tun. Aber gibt es irgendeinen Stoff vielleicht auch, der unserem Körper da ein bisschen unter die Arme greift?
Also definitiv, man kann viel, viel tun für die Stärkung des eigenen Immunsystems. Und das ist jetzt immer so ein bisschen gemein, weil das fordert halt auch die eigene Widmung dem Körper. Ne? Also ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir verstehen, der Körper ist wie so ein Auto für uns. Ja? Und in diesem Auto sitzen wir und damit fahren wir durchs Leben. Und es ist gut, wenn wir das auch regelmäßig warten, uns drum kümmern und das, was wir reintun, wenn das gesund ist und so. Und deswegen ist halt natürlich ist diese klassischen Sachen wie Ernährung, Bewegung, Vermeiden eben von Nikotin und Alkohol möglichst wenig, regelmäßig schlafen, nicht zu viel, nicht zu wenig schlafen, Sozialkontakte und so, ne? Und einfach positiv durchs Leben gehen hilft auch, sagen Studien. Das finde ich interessant. Optimisten leben gesünder. Das finde ich super spannend, weil man neigt ja dazu, sich so ein bisschen, also ich zumindest, mich so ein bisschen gehen zu lassen und dann irgendwie alles Mögliche zu denken, was vielleicht auch nicht so ganz förderlich ist und nicht das Allerpositivste. Das kann man trainieren zu vermeiden, weil das hilft direkt auch gesünder zu bleiben.
Spannend. Und gibt es, Mandy, auch verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, die vielleicht helfen fürs Immunsystem?
Ja und nein.
Es wäre zu einfach.
Genau. Also, falls ich Werbung machen darf für mein Buch, da habe ich das alles ganz genau aufgeschrieben, das große Gönnbuch, weil ich das wirklich ein interessantes Thema auch finde. Und Nahrungsergänzungsmittel ist ja etwas, was auch ein interessantes Thema ist, wo man zumindest mal hingucken kann. Weil es gibt ja viele Menschen, die Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Und die Frage ist, muss ich die jetzt kaufen? Ja? Oder welche muss ich kaufen, damit ich gesund bleibe? Und sagen wir mal so, jemand in unserem Land, die sich normal, relativ normal ernährt, im Sinne von nicht hardcore zum Beispiel fastet und nichts zu sich nimmt oder hardcore Veganerin ist, die braucht eigentlich keine Nahrungsergänzungsmittel. Das kann man wirklich so sagen. Es gibt ein paar Dinge als Ausnahme, zum Beispiel Vitamin D. Das brauchen wir alle in den Wintermonaten. Das brauchen wir wirklich. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn man vegan ist, muss man auf seinen Vitamin B-Haushalt achten. Und so kann man eigentlich das nicht so pauschalisiert sagen. Man sollte immer das Individuum an sich angucken. Aber ich persönlich würde jetzt nicht dazu raten, sich komplex, teuer Nahrungsergänzungsmittel reinzupfeifen, weil in den allermeisten Fällen braucht man das nicht, wenn man eine ausgewogene Ernährung hat. Dann lieber über die Ernährung ein bisschen regulieren und sich angucken, was esse ich eigentlich und kann ich mehr eben Gemüse und so weiter in meine Ernährung integrieren und eben weniger von diesen ganzen Zuckersachen und weniger von diesen Fertiglebensmitteln, ne? Die sind halt nicht so gut.
Und zur Not, wer unsicher ist, kann ja auch immer gerade beim Frauenarzt zum Beispiel auch ein Blutbild machen, da kann man das ja auch alles checken.
Ja,
lassen,
also ich habe gerade heute Morgen wieder so eine Werbung gesehen oder neulich kam eine Patientin mit so einer riesen Blutuntersuchung, die sie 500 Euro gekostet hat. Das Problem ist, wenn man in dieser Blutuntersuchung zum Beispiel sieht, dein Vitamin E-Haushalt ist nicht in Ordnung. Das heißt einfach mehr oder weniger gar nichts, leider. Ja? Sondern das ist eigentlich dazu da, um die, muss man wirklich so abstrahieren, das ist eigentlich dazu da, um die Laborabnahmen, die sehr teuer sind und die Labore, die sehr viel Geld verdienen, zu unterstützen. Und es ist wirklich alles fraglich. Man sollte das, wenn das für einen selber in Frage kommt, dann ausführlich mit einer Ärztin seines Vertrauens besprechen und vielleicht auch nochmal gegenchecken mit einer anderen, weil es ist so viel, ich verkaufe dir jetzt was unterwegs und das ist alles leider nicht evidenzbasiert.
Das ist ja spannend. Ich finde es gut, dass
du sagst. Für mein Leben würde halt gerne was haben, was evidenzbasiert ist. Also wo wirklich Wissenschaft gesagt hat, pass auf, du musst das jetzt zu dir nehmen und dann, keine Ahnung, geht's dir besser, lebst du länger und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir sind noch so sehr bei den Basics, zum Beispiel Ernährung, dass wir diesen ganzen Schrott, den wir uns reinpfeifen, also den ich auch an mich reinpfeife, zweifelsohne, ne? Also diese Fertigprodukte, wenn wir das vermeiden, dann brauchen wir auch keine Nahrungsergänzungsmittel, sondern dann sind wir schon auf eine Art und Weise so viel gesünder, da kann das beste Nahrungsergänzungsmittel nicht mithalten. Leider. Und Sport eben auch, ne? Bewegung und
das stimmt.
So, auch gut.
Und so, ja, nee, auf genau. jeden Fall. Was ich bei Sport auch immer spannend finde, eine Zeit lang, finde ich, geht man durchs Leben und denkt, man macht Sport einfach, um eine gute Figur zu haben oder irgendwie, um in Shape zu sein. Aber ich finde auch, umso älter man wird, versteht man auch, nee, dafür machst du es eigentlich gar nicht. Da passieren ganz andere Mechanismen im Körper, die gesund halten und du machst dich auch fit fürs Alter. Ja, weil wenn du jetzt schon einrostest, dann ist es halt auch mit 80 nicht unbedingt besser.
Voll gut.
Das ist, finde ich, auch ein großes Thema beim Sport. Aber evidenzbasiert, würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass man zur Vorsorgeuntersuchung gehen sollte. Mandy, die Frage ist, wie oft? Da kann man natürlich alle 3 Wochen hinrennen, aber was sagst du, ist so ein gutes Intervall? Weil oft hört man ja auch Geschichten, Mensch, ich war beim Arzt und der hat auf einmal gesagt, wir haben da was gefunden, warum bin ich nicht früher gegangen oder wäre ich doch mal öfter hingegangen? Ne?
Das ist eigentlich ganz einfach. Als Frau sollte man einmal im Jahr zur Gynäkologin gehen und dann eben die Krebsvorsorge machen oder abtasten der Brust ab 30, wird von den Krankenkassen übernommen. Dann gibt es also mit diesen ganzen Vorsorgeuntersuchungen, ich würde mir einfach angucken, was sind die Haupterkrankungen, die mich betreffen können. Zum Beispiel auch Darmspiegelung übernimmt die Krankenkasse ab dem 50. Lebensjahr. Mammographie wird man eingeladen zum Screening. Hautkrebsvorsorge würde man auch empfehlen, weil Hautkrebs nimmt zu. Genau, das sind so die Hauptsachen. Ich glaube, ich habe hoffentlich nichts vergessen.
Nee, klingt auf jeden Fall sehr nachvollziehbar.
Ja.
Zum Abschluss würde ich gerne, Mandy, noch einmal über deinen Berufsalltag sprechen. Du arbeitest in der Gynäkologie, ich habe es eingangs schon gesagt, und Geburtshilfe. Man hört ja immer wieder von Frauen, die ihre Kinder an den verrücktesten Orten zur Welt gebracht haben. Im Taxi, im Stau, am Strand, keine Ahnung. Was war das Ungewöhnlichste, das du... erlebt hast oder gab es da mal was?
Meine Erfahrungen mit ungewöhnlichen Geburtsorten beschränken sich auf Parkplätze, Autos.
Das ist auch schön.
Parkplätze und Autos. Im Flugzeug ist das mir noch nicht passiert, auch in der Bahn nicht. Von daher, das hat schon gereicht, auf jeden Fall auf dem Parkplatz. Die Armen, ne? Das war zum Beispiel jetzt kürzlich eine Familie, die sind zwischen 2 Krankenhäusern gefahren und dann hat der Mann ungünstigerweise wurde dem nicht genau gesagt, wo er hinfahren muss. Und dann ist der auf dem Krankenhausgelände rumgefahren und hat den Kreißsaal gesucht. Ich meine, wie willst du es auch wissen, wenn du es nicht weißt? So, ne?
Ja.
Und die arme Frau daneben, die hat dann eben die Wehen gehabt und so. Und dann haben sie irgendwo geparkt und dann sind wir alle rausgerannt und haben irgendwie die Hebammen. Und genau, dann hat sie da eben das Baby bekommen und es ist alles gut gegangen. Aber das war jetzt natürlich nicht die schönste Geburtserfahrung, die man so liefern kann, ne?
Ja. Absolut. Aber trotzdem auch immer etwas, was man zu erzählen hat.
Im Nachhinein hat man
vielleicht, wenn man den ersten Schock überwunden hat.
Auf jeden Fall.
Du hast selbst 5 Kinder, habe ich eben eingangs auch gesagt. Wahnsinn. Also ich habe schon, wir haben kurz gesprochen, bevor es losging. Jetzt sind ja noch Sommerferien. Ich habe 2. Und da merkt man schon, da ist Rambazamba in der Bude. Also mit 5 wirklich Chapeau. Hat dich dein Job, Mandy, irgendwie darauf in Anführungszeichen vorbereitet? Also war das irgendwie was zusammenhängt?
Also ich muss ja viel Nachtschicht machen oder früher noch mehr als jetzt. Und als ich das erste Kind bekommen habe, dachte ich so, okay, ich habe ja Nachtschicht hinter mir, kein Problem. Und dann dachte ich so, ach du Scheiße, das ist ja wie jede Nacht Nachtschicht. Das ist ja unfassbar, was ist das denn? Ja? So, das kann ja nicht euer Ernst sein. Ja? Also das fand ich schon sehr beeindruckend, fordernd. Und so geht's halt leider ja 18 Jahre weiter oder vielleicht auch noch länger. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber es ist schon eine Herausforderung, Kinder. Es ist schön und es ist bereichernd und alles, aber ne, ungleich verteilte Care-Arbeit, Schlafentzug, Rentengap und so weiter und so fort. Also die Karten sind nicht ganz in favor, sag ich mal, für diese Nummer.
Das hast du schön gesagt.
Aber unter Strich, sagen wir, wie immer, hat alles im Leben ja mehrere Aspekte und es ist jetzt so für mein Leben zum Beispiel bereichernd gewesen und unterhaltsam vor allem auch, ne? Es ist schon unterhaltsam.
Ja, das trifft's gut.
Ja.
Also langweilig wird's nicht. Nee,
genau.
Ich war gerade im Urlaub und es war lustig am Strand. Haben meine Kinder, also 3 und 4 sind die jetzt, war irgendwas, ich weiß nicht was, also es gab Gemecker und dann stapfte eine Mutter an mir vorbei mit ihrem Teenager-Sohn, der war so, ich glaube 16 oder 17 und der hatte auch irgendwie, ah ja Mama, Mensch und chill mal und Digga und lass mich in Ruhe und sie guckte mich nur an, das war so ein lustiger Moment einfach, sie guckte mich an, guckte mich und meine Kinder an und wir guckten uns an und sie sagte nur, es wird einfach nur anders. Beides cool. So lachen. Ich so dachte, ja, es ist einfach anders.
Wie lustig,
ja.
Wie lustig. Also, ja, es ist schön.
Das war ein ganz süßer Moment, ja. Wo man so irgendwie auch so als Mütter connected war. Das war ganz schön.
Das ist toll, wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig sehen und nüchtern betrachten, wie die Dinge sind. Ne?
Ja, absolut, ganz wichtig. Ja. Ich finde auch gerade in Zeiten von Social Media, wo man manchmal so Familien sieht und sich denkt, okay, wo leben die? Mhm. Also wie sieht's bei denen aus und wieso stehen die Kinder da wie eine Eins, wenn fotografiert wird? Also bei mir schreit alles nur und rennt weg, wenn ich sage, können wir mal ein Erinnerungsfoto machen? Mhm. Nein!
Ja, genau.
Deswegen, ich finde das ganz erfrischend, wenn es so echt
total.
Ist.
Total, ja, ich arbeite auch viel mit Bestechung.
Geht euch auch so.
Ne? Also, ja. Kriegst jetzt ein Eis, wenn das...
Funktioniert so. Auch nicht mehr bei
echt?
Uns, das ist ganz schlimm. Nein, nichts mehr. Die wissen genau, ich will das dann unbedingt haben. Mhm. Dann haben die so einen Prumpf in der Hand.
Ne?
Und dann aus Prinzip... Nicht, naja, die haben es faustdick hinter den Ohren. Vielleicht nochmal, Mandy, ein Fazit von dir. Was würdest du sagen, HPV und Gebärmutterhalskrebs mit Blick auf die Medizin, was würdest du dir wünschen, was die nächsten Jahre passieren muss, damit weniger Menschen daran erkranken oder die Vorsorge eben einfach noch besser wird?
Ich glaube, wir sind schon ganz schön weit gekommen. Früher, also vor ein paar Jahrzehnten, gab es in Deutschland viel, viel mehr Menschen, die gestorben sind an Gebärmutterhalskrebs. Und das ist wirklich tragisch, weil es sind junge Frauen, oft Mütter oder junge Menschen, die dann eben an diesem Krebs sterben. Das ist wirklich nicht schön. Da sind wir weit gekommen. Was wir noch tun könnten, wäre, dass mehr Menschen sich impfen, so wie in Australien und Neuseeland die Impfrate sehr hoch ist. Es wurde jetzt auch zum ersten Mal in Studien gezeigt, dass auch bei uns ein bisschen zumindest die Krebsrate sinkt durch die Impfung, auch wenn wir so wenig Geimpfte haben. Und dann ist natürlich die Frage, wie können wir denen helfen, die das HPV nicht rauskriegen aus ihrem Körper? Was können wir für Immunsystem-Boostern tun? Und da, glaube ich, gibt's viel Forschung dazu. Aber Impfung ist schon eine tolle Sache, muss man sagen. Also ohne Impfung wären viele, viele von uns einfach tot. Mhm. Also ohne Impfung an sich und ohne HPV-Impfung auch.
Dr. Mandy Mangler, vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Danke für deine Zeit. Ich weiß, du bist jetzt mit einem Sprung schon in den OP.
Ja.
Danke, dass es Menschen gibt wie dich, die sich auch für dieses Thema so einsetzen. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und hoffe, vielleicht sehen wir uns ja bald mal irgendwo. Dann reden wir noch mehr über Mama-Themen und Alltagswahnsinn.
Genau.
Mach's gut, liebe Mandy. Vielen
Sehr
Dank.
Gerne.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knebler.